nie wieder Mathe. Das war toll. Ein sehr schönes, mächtiges, großartiges Gefühl.
Family Affairs. Euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu Family Affairs. Einen wunderschönen guten Tag. Heute mit einem wunderbaren Thema. Helikoptereltern. Ich habe heute auch schon gehelikoptert.
Was ist passiert?
Ja, Moment, lass uns erst das Ganze verallgemeinern. Ja, das sind ja Eltern, die nur das Beste für ihre Kinder wollen.
So und wie immer.
Das sollten ja eigentlich alle Eltern wollen, ist klar. Aber die Frage ist ja, wo beginnt Fürsorge und wo
endet
Überfürsorge.
Überwachung.
Genau.
Hundertprozentige Überwachung.
Wo übertreibt man es ganz einfach?
Genau.
Und das sind Helikoptereltern und das ist für mich ein totales Aufregerthema. Das sind für mich auch Eltern, die mir auf die Nerven gehen. Und passend zum Thema haben wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Den lieben Dennis Eibel begrüßen wir hier. Hallo. Dennis.
Hallo Alex.
Dennis.
Hallo Christoph.
In erster Linie mal unser Nachhilfelehrer gewesen
in
viele Jahre.
Linie, ja.
Aber das bist du ja nicht nur. Du bist nicht nur Nachhilfelehrer, sondern auch
Erste-Hilfe-Kursleiter.
Ja.
Ich habe die Fahrschulkinder da sitzen.
Sehr
mal
gut.
Ein paar Erwachsene, die einen Führerschein machen, die 50 sind und den verloren haben wegen Substanzen am Steuer beispielsweise. Aber eigentlich bin ich Betriebswirt, BWLer.
Aber wir kennen dich in erster Linie daher, dass du Nachhilfelehrer bei uns gewesen bist viele Jahre und das hast du ganz, ganz toll gemacht. Du hast viele Eltern und viele Schüler kennengelernt. Du bist in Schulen gewesen. Du hast natürlich Klassenverbände kennengelernt, Lehrer und Schulstrukturen. Und deswegen finde ich es sehr interessant, was du uns heute zu erzählen hast über das Thema Helikoptereltern und Schulwesen.
Kann man das übertriebene Vorsorge nennen?
Ja, absolut.
Ja.
Natürlich. Mhm. Was verstehst du unter Helikoptereltern, Dennis?
Ja, das Wort Helikopter beschreibt ja etwas, was über mir fliegt, über mir
schwebt, wie ein Damoklesschwert.
Genau, über den Kindern, die ja die Kinder daran hindert, ihre eigene Entwicklung zu machen. Denn wenn du immer jemanden hast, der deine Fehler ausbügelt, ne, was wird dann aus dir? Und deswegen, ja, wie ein Damoklesschwert über mir schwebt. Das sind Helikoptereltern, die mich nicht Fehler machen lassen.
Das stimmt. Ich habe heute Morgen, weiß ich nicht, würdet ihr das als Helikoptern bezeichnen? Also ich habe meinem Sohn die Sportschuhe in die Schule
nachgetragen.
Ja, ich musste nochmal mit dem Auto hin. Er hatte sie vergessen. Dann habe ich gedacht,
muss ich
ihn leiden lassen oder mache ich das jetzt einfach, weil er auch die Bewegung braucht? Ich habe mich dann entschieden, nur das Beste für mein Kind zu wollen und habe ihm die Schuhe gebracht mit einem Schokolädchen in jedem. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ist das Helikoptern, Dennis?
Nein, also wenn das jetzt ständig vorkommt. Einmal ist ja nicht schlimm. Ne? Am zweiten Mal, dritten Mal, ich meine, ich habe keine Kinder, ich weiß es nicht, aber irgendwann würde ich vielleicht persönlich mal die gelbe Karte zeigen und sagen, wenn du jetzt vergisst, hast du Pech gehabt, dann machst du halt Barfußsport oder gar kein, aber einmal ist kein Mal.
Also du hast keine Kinder, aber trotzdem insofern viele Kinder über die Jahre kennengelernt, denen du Nachhilfe gegeben hast und das ja auch jetzt noch sehr erfolgreich tust. Wie hast du Kinder von Helikoptereltern kennengelernt, wahrgenommen und wie bist du damit umgegangen?
Also hier muss ich dazu sagen, dass ich natürlich vom Alltag der Kinder nicht super viel mitbekomme, nur vereinzelt. Und ein Fall ist da durchaus rausgestochen. Da gab es einen Schüler, der hatte im frühen Alter gesundheitliche Probleme und konnte deswegen gewisse Dinge nicht so umsetzen wie vielleicht andere Leute. Und der brauchte etwas mehr Betreuung. Und ja, da habe ich auch dann mitbekommen, dass beispielsweise er häufig zur Schule gefahren wurde, auch gesundheitlich bestimmt natürlich. Und da gab es schon ja Dinge, wo ich sagen würde, vielleicht sollte man da ein bisschen weniger eingreifen an gewissen Stellen.
Aber wenn er gesundheitlich eingeschränkt war, der Junge, dann ist es ja in Ordnung, wenn er gefahren wird erstmal. Das soweit würde man ja. Also ich sage das immer nur aus meiner Erfahrung, ich habe ja auch keine Kinder, aber als wir klein waren, in die Schule gingen, war es eine Riesenausnahme, wenn wir mal in die Schule gefahren wurden.
Oh, wir hatten doch gar kein Auto hinterher.
Nee, das meine ich gar nicht, noch davor. Also bevor unser Vater starb und so. Das war aber generell nicht so bei den meisten, die bei uns in der Klasse waren oder in der Stufe waren, dass irgendeiner da von den Eltern eingegriffen und die in die Schule gefahren hätte, jetzt um dieses konkrete Beispiel mal zu nennen. Es gibt ja noch ganz andere Ausprägungen, so wie ich das immer mit einem Auge mitbekomme, was dieses Helikoptern angeht, zum Beispiel diese ewige Erreichbarkeit per Handy.
Oh ja, das ist ein Riesenthema. Also das habe ich oft mitbekommen, wenn die nach der Nachhilfe dann zum Beispiel noch rausgehen wollten, abends um 19 Uhr. Und dann hieß es ganz oft, aber mach den Standort bitte an, wir möchten wissen, wo du bist. Mhm. Das gab es bei mir nicht.
Was sagst du denn dann dazu? Also hältst du dann die Klappe? Du
mischst dich ja nicht ein. Ich mische mich da gar nicht ein. Mhm. Also ich denke mir allerhöchstens mal meinen Teil, aber das sind eigenständige Familien.
Was denkst du dir dann?
Ja, ich denke mir, dann denke ich selber, okay, der Junge ist 14. Vielleicht, ich würde das bestimmt auch so machen.
Dazu muss man wissen, du bist ja noch sehr jung, Dennis. Wie alt? Ich vergesse es jedes Mal. Ich denke jedes Mal, du bist 25. Bist du 25? Wie alt bist du?
Plus minus.
Der Dennis ist für mich immer 25.
Plus minus.
Also, du bist ja im Prinzip relativ nah an deinen Nachhilfeschülern dran. Du hast ja, muss man dazu sagen, häufig auch Leute, die älter sind. Ne? Also, deine Nachhilfeschüler sind wahrscheinlich so vor 15 bis 18 oder sowas. Ne?
Ungefähr.
Keine kleinen Kinder. Und deswegen hat er das auch eben gesagt mit dem Fahren. Also, klar, wenn jemand klein ist und gefahren wird, finde ich das auch okay. Aber irgendwann muss man auch loslassen und finde die Kinder in die Selbstständigkeit entlassen, dass sie auch selber gucken, wann kommt der Bus, wo kommt der Bus, wie fährt
kommt
die
der
Straßen,
Bus überhaupt?
Genau, wie
kommt
fährt die Straßen?
Zug?
Finde ich mich überhaupt in dieser Stadt Köln zurecht?
Ja.
Also wenn wir jetzt mal von einer Großstadt reden, dass du nimmst denen ja auch die Orientierung, wenn du sie ständig überall hinfährst.
Das ist mir mal aufgefallen bei anderen kleineren Kindern, also so aus dem Grundschulalter entwachsen, dass die bei sich zu Hause gar nicht unbedingt wussten, was für Straßen um sie herum so waren. Das war für uns damals relativ klar. Wir wussten, wir kannten alle Straßen im Umkreis von ungefähr einem Kilometer. Und das war bei denen überhaupt nicht der Fall. Die kannten ihre eigene Straße und dann hörte das schon auf. Und ich habe da den Schluss gezogen, um jetzt wieder hier den Bogen zum Rumfahren zu schlagen. Das lag daran, dass die Eltern, die wohl sehr häufig irgendwo hingefahren haben mit dem Auto. Und dann haben die Eltern sich beschwert, dass sie nachher keinen Parkplatz mehr in der Straße bekommen, weil sie weggefahren sind.
Ja, das war bei uns früher alles komplett anders.
Ja,
wir sind bei Regen, bei Wind, bei Eis und Schnee mit dem Fahrrad in die Schule geradelt.
Bei Platten mit dem Fahrrad.
Man traf sich immer um 7:45 am Laternenpfahl. Es gab keine Handys. Da wurde sich einfach getroffen und wer 2 Minuten später nicht da war, wurde einfach zurückgelassen. So war das nun mal, ne?
Ja, und ich finde auch, wenn man mal zur Schule fährt und der Bus ausfällt oder die Bahn oder man strandet irgendwo, dann wird man ja auch dazu angeregt, dieses Problem zu lösen, selbstständig.
Ja.
Nehme ich jetzt einen E-Roller oder werde ich jetzt eine Fahrgemeinschaft bilden oder jogge ich den Weg nach Hause, wie auch immer. Also man wird ja in diese Problemlösungsstrategien eingearbeitet von sich selber aus. Und wenn einem die genommen wird, die Möglichkeit, dann...
Ja. Wollte ich gerade sagen, also du, ich höre das jetzt so raus, dass du glaubst, dass das größte Problem ist, dass die Eltern, die sich sehr kümmern, in die Entscheidungsfindungsfähigkeit Kinder so eingreifen, dass die gar nicht in der Lage sind, irgendwas selbst zu entwickeln und dann vielleicht auch frustriert werden und dann anfangen zu randalieren.
Genau, zu 100%. Ich meine, irgendwann werden die immer ausziehen, wahrscheinlich die Schüler.
Ja.
Im besten Fall.
Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Also wie bist du aufgewachsen?
Mhm. Beim Vater bin ich aufgewachsen. Mein Vater hat mich sehr viel machen lassen. Der hat auch gesagt, ja Dennis, wenn du ein Problem hast, sag gern Bescheid. Aber du machst das schon. Und so war das.
Ah, ja, gut.
Ich bin immer auch mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Ich war fast
jeden Tag. Und er lebt noch.
Ja.
Ich war fast jeden Tag zu spät. Irgendwann hat auch die Lehrer gar nicht mehr interessiert, dass ich so 3-4 Minuten später reinkam. Und dann, mein Vater hat mich sehr viel machen lassen und es hat sehr gut funktioniert. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich so selbstständig erzogen wurde. Und
warst du damals auch schon dankbar dafür oder ist das erst später gekommen?
Ich wollte auch gerade fragen, dass der Herr.
Tatsächlich war ich damals, es war mir damals relativ egal.
Mhm.
Also ich war es nicht gewohnt, zur Schule gefahren zu werden. Ich wusste auch gar nicht, dass meine Mitschüler teils zur Schule gefahren werden, weil wir uns auch immer nie unterhalten, sondern wir kamen in der Schule an und das war's.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja. Also mir war das relativ egal schon damals.
Mhm. Also das ist etwas, damit wächst man halt einfach auf. Die Kinder heutzutage, viele Kinder sind es halt gewöhnt?
Ich glaube, in Österreich würde man sagen gewöhnt.
Also sage ich gewohnt,
ja.
Dass sie behütet werden. Was glaubst du, sind die Spätfolgen einer solchen Überbehütung?
Ja, da habe ich einen Satz im Kopf und der lautet, Kinder, die nichts dürfen, werden zu Erwachsenen, die nichts können. Mhm. Und ich glaube, denen fehlen gewisse Fähigkeiten. Frusttoleranz ist dann sicher nicht sehr hoch bei denen. Problemlösungsfähigkeiten, wie schon mehrfach angesprochen, ist dann sicher ein Problem. Vielleicht auch zwischenmenschlich, wenn es mal irgendwo nicht läuft, dass man sofort den Schlussstrich zieht bei gewissen Dingen. Das sind so mögliche Sachen, die mir in den Kopf schießen.
Also einfach nicht mehr weitermachen. Einfach aufgeben. Flinte ins Korn werfen. Also du bist Nachhilfelehrer vornehmlich für Mathe, ne?
Ausschließlich
für Mathe. Der Dennis ist nämlich sehr intelligent. Ja, auch er hat mir schon versucht, Dinge zu erklären, die ich nicht verstanden habe.
Das liegt aber nicht am Dennis.
Nein, das liegt an meiner linken Gehirnhälfte, die ist verkümmert.
Alex hat immer interessiert zugehört.
Ja, auch ständig
Flinte ins Korn. Hast du das jetzt verstanden?
Genau. Ja. Der Christoph hat früher versucht, mir Mathe beizubringen und er hat mir immer gesagt, deine linke Gehirnhälfte ist verkümmert, du verstehst gar nichts. Und dann sitzt er, zuerst tut er so ganz geduldig und dann so, gucke ich so, starre so auf diese Zahlen und Kreise und komischen Winkel und dann, hast du das verstanden? Ja. Und dann rechne du das jetzt mal. Ich so,
Geduld ist ein Riesenstichwort.
Ja, ich wollte gerade sagen, also du hast
ist
keine
der
Kinder.
Geduldsfaden geplatzt.
Ja. Du hast wirklich kein Talent.
Ich wollte gerade sagen, du bist da schuld, dass ich nicht rechne.
Ja, das sowieso auch.
Ach so.
Aber wie hast du dein Talent entdeckt, auch so geduldig und so liebevoll mit den Kindern zu sein?
Mit Geld.
Oder habt ihr in Wirklichkeit die ganze Zeit nur irgendein Tekken gespielt? Immer wenn die Mutter reinkam, hey, sehr gut macht ihr Sohn das.
Da habe ich tatsächlich eine Geschichte zu. Gerade zum Thema Tekken, zum Thema Spielen und zwar.
Das ist ein Videospiel.
Das ist eine Anekdote, die jetzt kommt. Und zwar, ich habe einen Schüler gehabt, der war jetzt nicht sehr motiviert für Mathe, was die meisten allerdings sind. Und dann hatte der eine neue Spielekonsole im Zimmer. Eine PlayStation 5 stand da plötzlich.
Oh. Das waren definitiv nicht wir.
Und dann war da ein sehr großer Fernseher auch in seinem Zimmer. Ein OLED für die Technik-Nerds hier. Schwarz ist da wirklich schwarz. Und dann wollte mir der Schüler die PlayStation halt zeigen, während der Nachhilfestunde.
Und Dennis, why not?
Ich habe mein Bestes getan, dass wir Mathe machen. Aber ich war jetzt auch nicht abgeneigt, diese PlayStation mal zu sehen. Ne? Und dann hatte die PlayStation-Konsole eingeschaltet und dann waren 10 Minuten vergangen und dann kommt die Mutter rein.
Und das war die letzte Mathe-Stunde, die der Dennis da gemacht hat.
Und erwischt uns, wie wir PlayStation spielen.
Ich wollte ihm gerade das Verhältnis der Pixel erklären, die da angezeigt werden, die Auflösung mal 40.
Aber, hier kommt aber der Rattenschwanz an der Geschichte. Und zwar, dieses Erwischtwerden hat den Schüler und mich so zusammengeschweißt, dass wir bei was Verbotenem erwischt wurden. Und dann war das Verhältnis mit dem Schüler, das war ohnehin schon gut, die meisten mögen mich dann ja dann doch, nochmal gestärkt. Weil wir wurden bei etwas erwischt. Und das war unser Insider dann immer.
Ach so, verstehe.
Also solche Ereignisse.
Aber wie habt ihr euch da rausgeredet bei der Mutter?
Ich habe gar nichts gesagt, ich habe geschwiegen.
Und was hat er gesagt?
Ja, die Mutter hat ihn angeschrien, jetzt machen sie PlayStation aus, Leute, das geht gar nicht. Ist rausgegangen und dann war das Thema auch erledigt.
Ach so, okay.
Aber also du bist dann weiterhin dorthin gegangen und hast halt gemerkt, das hat die Beziehung gefestigt. Was sind noch so deine Tricks, um ja, mit den jungen Leuten, sage ich mal, den jungen Heranwachsenden gut umzugehen und denen was zu vermitteln? Ist ja nicht immer so einfach, wie ich aus leidvoller Erfahrung selber weiß.
Richtig.
Da eine andere Anekdote, eine Schülerin, einer meiner auch Liebsten, die hat mir dann selber gesagt, vor ein paar Wochen war das sogar. Nein. Vor einigen Wochen hat sie gesagt, diese Nachhilfestunden sind wie ein Treffen, in denen ich meinen Bestie sehe und wir machen Mathe zusammen.
Ah ja.
Also nicht dieses Lernen, dieses ich muss jetzt arbeiten, sondern wir machen jetzt Mathe zusammen und du bist wie ein guter Freund für mich. Und ich finde, das ist es, ne? Wenn die Leute einfach sagen, hey, ich habe jetzt keine Lust auf Mathe, aber auf den Dennis habe ich Lust.
Mhm.
Und dann läuft das Ganze auch, ne?
Und sie hat dann den Stoff dann auch verstanden. Also besser als vorher, sagen wir mal so, denke ich.
Besser als in der Schule.
Ja, okay.
Aber was schaffst du, was die Lehrer nicht schaffen?
Also in der Schule ist viel Abneigung, auch gerade Mathe gegenüber, weil es ein schwieriges Fach ist und bei Mathe kann man nicht freestylen wie in Deutsch. In Deutsch kann man ja Texte schreiben, interpretieren, in Mathe kann man das nicht.
ChatGPT Texte machen lassen.
Es gibt bei ChatGPT mittlerweile einen sogenannten Humanizer.
Moment, das schreibe ich mir auf.
Und dieser Humanizer macht die Texte menschlicher tatsächlich, habe ich jetzt letztens gelernt.
Also mit Fehlern und was weiß ich was?
Wahrscheinlich, ja. Also habe ich mir sagen lassen, dass
ein Algorithmus gibt. In der kostenlosen Version?
Nein.
Nein, da habe ich mir gedacht.
Für den Schulerfolg der Kinder müssen dann doch noch 10 Euro im Monat gezahlt werden. Und genau, also viel Abneigung herrscht da. Und mit mir herrscht da, glaube ich, einfach diese Atmosphäre, diese freundschaftliche, in der man halt mal Mathe zusammen macht. Und ich glaube, das kriege ich da ganz gut hin. Diese menschliche Ebene. Logisch, der Lehrer ist vorne vor 30 Kindern oder 25, da geht das halt nicht. Und wie du schon sagtest, Alex, ich glaube, dadurch, dass ich nicht so weit weg bin von denen, noch nicht, ist das noch was ganz anderes als ein Lehrer, der jetzt vielleicht... Ja, Lehrer ist.
Also, warum ist es so schwierig und warum ist es so unattraktiv für viele, Mathematik zu lernen?
Sich dafür zu interessieren.
Oh, ja, meine ich ja.
Also A, warum es schwer ist zu lernen, Mathe baut aufeinander auf. Und da kann man nicht zwischendurch abschalten, sondern jedes Thema x hoch 2, x hoch 3, x hoch 4, x hoch 150 und dann kommt 1 durch x, 1 durch x Quadrat und dann eine Ableitungsregel und dann kommt, also es baut aufeinander, ja Alex.
F von x.
Fx, ja genau, f durch x ungefähr. Also es baut aufeinander auf und wenn man da den Anschluss verliert, hat man keine Chance mehr.
Ja. Das heißt also, das könnte durchaus sein, dass man, wenn man in der Grundschule schon irgendwelche Sachen verpasst, die dann elementar sind für das weitere Lernen, dass man dann nachher steht wie der Ochs.
Ja? Multiplikation, Division, also Grundschule vielleicht nicht unbedingt, aber sagen wir so, bis zur 7. Klasse sollte man alles gut verstanden haben, weil ab dann fängt das wirklich an, komplex und schwierig zu werden.
Aber du wirst ja meistens dazu geholt, wenn schon fast das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Richtig, genau.
Bei uns war es nicht so. Bei meinem älteren Sohn war es einfach so, dass Dennis eine Begleitung wurde. Was machst du, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist? Weil du kommst ja eigentlich dann, um Feuer zu löschen.
Korrekt. Und mal klappt das und mal klappt das nicht. Und natürlich bin ich immer motivierend. Ich sage immer, du kannst das schaffen. Du musst nur lernen. Ne? Und mal klappt das und mal klappt das halt nicht.
Jetzt fällt mir was ein. Wir reden ja originär hier über Helikoptereltern, über die überbordende Betreuung durch die Eltern in bestimmten Aspekten des Lebens. Jetzt fällt mir aber ein, du bist Nachhilfelehrer und früher sind viele von diesen ganzen Themenbereichen, die heute durch Nachhilfe abgedeckt werden, Mathematik auch, oft durch die Eltern erledigt worden. Ich kann mich erinnern, also das war jetzt nicht hundertprozentig super immer, aber als unser Vater noch lebte, hat er sich auch mal mit mir hingesetzt. Es war nicht die Regel, auf keinen Fall, aber wenn ich eine Frage hatte oder auch unsere Mutter in Sprachen, dann haben die beiden geholfen. Jetzt sprechen wir über Helikoptereltern und die scheinen aber in diesem Bereich dann irgendwie eben nicht zuzugreifen und zu sagen, pass auf, wir setzen uns jetzt mal hin, ich erkläre dir Mathematik. Oder was weiß ich, ein anderes Feld. Was meinst du, woran das liegt? Ist das eine Frage der Fähigkeit? Können die das nicht zeitlich umsetzen oder sind die einfach desinteressiert und denken, ach, das macht jemand anders?
Es ist auf keinen Fall Desinteresse, auf gar keinen Fall. Mhm. Im Gegenteil, ich war bei immer sehr liebevollen Familien zu Gast. Eltern haben sich super mit den Kindern verstanden in den meisten Fällen, außer die Pubertät hat komplett eingesetzt. Aber ansonsten immer sehr, sehr schöne Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Mhm. Es ist auf keinen Fall Desinteresse. Es ist eher, irgendwann wird Mathe so schwierig. Mhm. Und viele Eltern waren damals auch nicht gut in Mathe oder mittelmäßig gut. Und irgendwann wird der Stoff einfach zu schwer.
Okay.
So ab Klasse 8 fängt das ungefähr an. Binomische Formeln. Und dann kommt irgendwann y gleich mx plus b. Und dann kommen irgendwann Steigungsdreiecke. Und da wird es einfach zu schwierig.
U gleich r mal i.
Dann siehst du schon die Fragezeichen über meinem Kopf.
Und manchmal werde ich auch geholt, und das ist auch interessant, um den Familienfrieden doch wiederherzustellen. Weil wenn Kinder mit Eltern Mathe machen oder Schule, dann fliegen gerne mal die Fetzen.
So wie bei Geschwistern auch.
Ja, aber so war das bei uns auch. Ja, natürlich. Deswegen, man muss einen Externen haben, jemand, der objektiv ist. Also das heißt, die lassen dich auch in Ruhe oder gibt es auch Eltern, die in deine Nachhilfe eingreifen und irgendwas von dir wollen oder verlangen und sagen, sie müssen.
Tatsächlich noch keiner im Fall.
Also noch nie, und es hat auch noch nie einer gesagt, Dennis, sie bekommen einen Bonus, wenn mein Sohn in der nächsten Arbeit, egal wie, eine 1 schreibt.
Das ist einmal passiert.
Ja?
Der Bonus lautete, wenn das Kind eine 1 in Mathe bekommt, auf dem Zeugnis, Endjahreszeugnis, bekomme ich eine Krügerrand Goldmünze im Wert von aktuell 2.400 Euro.
Da war der Dennis sogar persönlich in der Schule und hat
sich verkleidet.
Unterm Tisch Nachrichten geschickt.
Es ist allerdings nie zu dieser Goldmünze gekommen.
Ach, schade.
Verdammt, noch eins.
Ich hätte jetzt fast gesagt, dann bekommen Sie, Dennis, eine PlayStation 5.
Genau. Was war denn die Note auf dem Zeugnis dann hinter?
Anfangs eine 3 und dann auf eine 2.
Und das ist super auch gehört. Sehr gut. Was war das Unchristlichste, was du je getan hast, um einem Nachhilfeschüler zu helfen? Komm ehrlich jetzt, wir erzählen ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ich möchte
meinst du, nach dem Podcast hat, kriegt der Dennis ganz viele Anfragen. Können Sie auch bei unserem Sohn Wunder wirken?
Ja. Also ich will es, ich mache mal ein paar Andeutungen. Es kann durchaus sein, dass das mobile Endgerät der Schüler
verstehe.
Vielleicht auf gewisse andere Arten benutzt wurde, als nur zum Telefonieren.
Aber das ist eine Vermutung.
Habe ich gehört.
Haben wir hier nicht, dass hinterher noch Leuten das Abitur entzogen wird, nachträglich, ja, genau. Aufgrund des
Nein,
Podcasts.
Das habe ich gehört, dass das bei anderen
das ist immer nur bei anderen.
Das ist die Visa in partis tres.
Hör mal, bei mir war das damals so, als ich Mathe, ich war sehr, sehr schlecht, wie du ja nun wirklich weißt. Ich hatte ja sogar eine 6 in Mathe im Abitur. Das
Was?
Ging damals, ja, weißt du doch, 0 Punkte.
Ich dachte, das wäre eine 5 gewesen.
Nein, ach, das waren 0 Punkte 1992.
Und schreiben
das war
Sie wenigstens etwas hin, dann kriegen Sie
genau.
eine 5 minus.
Das war die erste Nacht vor einer Mathe-Klausur, dass ich wirklich gut geschlafen habe, weil ich wusste, in allen anderen Fächern war ich sehr gut und habe ich, es ist mir scheißegal, nie wieder Mathe. Das war toll. Ein sehr schönes, mächtiges, großartiges Gefühl. Und davor musste ich aber irgendwie diese Zulassung ja kriegen. Du musst ja irgendwelche Punkte haben fürs Abitur und das fiel mir auch sehr schwer. Und dann habe ich meine Freundin Vera gefragt und die hat dann, wir haben gesagt, um 9:45 treffen wir uns auf dem Klo und dann habe ich so mit zittrigen Händen solche komischen Binomen irgendwas aufgeschrieben, x hoch 3, keine Ahnung, und bin da mit dem Zettel ins Klo und da saß Vera schon nebendran und habe ich so unten drunter geschoben und dann hat die Vera in Windeseile
hat die das gelöst,
3
ne?
Aufgaben für mich gerechnet, aber hat irgendwie so leichte Fehler eingebaut, damit es nicht so auffällt. Und da habe ich dann, glaube ich, statt einer 6 eine 4 minus gehabt.
4 minus?
Und so habe ich dann meine Zulassung erhalten.
Ah, gut, nicht schlecht. Nicht schlecht.
So. Ich war in der Schule auch nicht so gut in Mathe. Ich hatte aber einen sehr schlauen Sitznachbarn. Mhm. Und der Namen, so hieß der.
Alles abgeschrieben.
Und ich habe alles abgeschrieben tatsächlich an einer Klausur. Und er hatte eine 1 plus und nicht eine 2 plus. Ja. Ich habe alles abgeschrieben. Wie konnte ich eine 2 plus haben, denn eine 1 plus? Das habe ich nicht verstanden.
Mhm.
Aber jedenfalls, ja, ich verstehe das.
Aber wie bewertest du Spickzettel? Sagt man nicht auch, dass wenn du dir einen Spickzettel schreibst, den du ja, also ich hatte oft welche, da habe ich gar nicht drauf geguckt, aber ich wusste, ich hatte ihn. Dein Gehirn prägt sich das dann ja auch nochmal ganz anders ein.
Teils, teils. Also beim Erstellen des Spickzettels, das ist eine Lernmethode tatsächlich, beim Erstellen des Spickzettels lernt man den Stoff so gut, weil man ihn komprimieren muss, um es da drauf zu kriegen. Das ist eine Lernmethode. Deswegen finde ich das in dem Sinne gut. In einer Klausur kann das zu extremsten Stresssituationen kommen. Werde ich erwischt oder wenn ich jetzt auf die Toilette gehe, hört man das, dieses Papier knistern.
Wie ich einmal die ganze Stunde mein Französischbuch mit einem Bein unter den Tisch klemmen musste, weil Frau Öschall direkt hinter mir stand. 45 Minuten, ich hatte hinterher solchen Muskelkater und die wusste es. Aber ich konnte ja nicht gucken. Boah, es war so mies.
Ich habe in der 7. oder 8. Klasse hatten wir in Latein, ich glaube 8. Klasse muss es gewesen sein, den Sonderfall, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, ich glaube nicht, da haben wir unsere Klassenarbeitshefte, die haben wir mit nach Hause genommen und mussten die zur Klassenarbeit mitbringen beim Herrn Stolp damals.
Ja.
Und dann hatte ich zu Hause gelernt und hatte so Vokabeln aufgeschrieben und zwar auf ein Löschblatt oder sowas. Und das waren wirklich keine Vokabeln, die ich nicht kannte. Und ich hatte dann dieses Löschblatt in dieses Heft reingelegt und dann
zufällig.
Bin ich... Wo du mich gerade sagst, so Schreckenssituation, dann mache ich das Heft auf in der Klausur, in der Arbeit und dann sehe ich, dass dieser Zettel noch da drin ist. Ne? Ich so, ach du je, der war ganz hinten, den brauchte ich gar nicht und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Und genau in dem Augenblick kommt der Lehrer von hinten mal, Christoph, was hast du denn da? Was hast du denn da? Das hast du doch gar nicht nötig. Und ich so, ach du je, dann hat das so mitgenommen und dann ist irgendwas ist dann passiert. Der hat mir dann, glaube ich, diese Sachen die 5, 6 Vokabeln angestrichen, die auch in der Arbeit vorkamen. Und dann habe ich dann irgendwie eine schlechtere Note bekommen. Aber ich weiß noch, da fuhr mir wirklich der Schreck in die Magengrube. Mhm. Weil ich dachte, bist du doof? Ein anderer hatte dann, der war immer so nervös vor den Lateinklausuren, der hat von seinen Eltern morgens hat er so eine Valium-Tablette genommen und ist dann in der Klausur eingeschlafen.
Hat er noch bestanden gehabt? Oder
weiß ich nicht mehr. Ich
glaube,
das war alles sowieso. Es gab auch damals Eltern, die wollten unbedingt, dass ihre Kinder aufs Gymnasium gehen. Obwohl
Mein Sohn macht Abitur.
Er soll es besser haben als ich. Und das war für die eine Katastrophe, das weiß ich noch. Das gab es ja bei dir auch, aber bei uns eben auch in den Anfang der 80er Jahre, wo du gesehen hast, der oder die ist dafür überhaupt nicht geeignet, die sollte irgendwas anderes machen und sowas. Und die wurden so gequält und dann haben die Eltern damals auch alle möglichen Register gezogen.
Lehrer bestochen.
Das weiß ich nicht, aber das war so ein Stress für die und das hat alles nichts gebracht. Dann war da nach 3, 4 Jahren Feierabend und die mussten dann eh abgehen und dann ihren Schulabschluss woanders machen.
Hast du das mal erlebt, dass du Eltern sagen musstest, also ich weiß nicht, ob das die richtige Schulform ist?
Nein, das habe ich noch nie erlebt. Also ich werde tatsächlich eher im höheren Alter geholt, im Sinne von 15, 16, wo die Kinder schon so gefestigt sind im Gymnasium oder in der Gesamtschule, wo sie dann sind, das habe ich noch nicht.
Also das heißt, es geht dann ums Schleifen, also Feilen des Talents, also ein bisschen eher als...
Nee, durchbringen.
Durchbringen.
Durchbringen, einfach bis zum Abitur durchbringen. Zu sagen, bitte begleite das Mädchen oder den Jungen einfach nur, damit du den Faden nicht verlierst. Weil du weißt selber, wie schnell man nicht mehr weiß, was haben wir da jetzt gemacht, dass du eigentlich einen privaten Lehrer hast, einen Nachhilfelehrer, der drüber guckt und an deiner Seite ist.
Das kann ich durchaus verstehen, dass man dann sagt, da brauchen wir nochmal externe Hilfe.
Aber gibt es heute mehr Nachhilfe als früher?
Ich weiß es nicht, aber es gibt auf jeden Fall Angebote für jeden Geldbeutel, sage ich mal. Ab, ich glaube, 9 € geht das los. Da ist man mit mehreren Schülern in einem Klassenzimmer und dann kriegt man also eine Betreuung so halb individuell. Dann, ich würde sagen, ich glaube, weil die Angebote besser geworden sind und sich auf die Leute eingestellt haben, vom Preis her, gibt es bestimmt auch mehr Schüler, die das in Anspruch nehmen.
Unsere Mutter hat auch Nachhilfe gegeben, viele Jahre lang in Sprachen.
Stimmt. Aber sie hat das auch sehr gut gemacht.
Sie hat das sehr gut gemacht. Sie war ja auch ausgebildete Lehrerin.
Wie hat sich die Schule verändert? Also als ich 1982, 83, glaube ich, eingeschult wurde in die 5. Klasse, hatte ich 32 Kinder in der Klasse und steigend nach oben wurden es natürlich immer weniger. Also dementsprechend auf dem Foto von, als wir noch im Klassenverband waren, 11. Klasse oder was, waren es halt wirklich nur noch 15 Männchen. Wie hat sich das Schulwesen aus deiner Sicht verändert, verbessert, verschlechtert? Oder was muss passieren, um den Kindern besseren Support zu geben?
Ich glaube, das Schulsystem ist seit 100 Jahren in Deutschland dasselbe. Ein bisschen mehr Modernisierung im Sinne von, jetzt gibt es auch iPad-Klassen, wo die auf iPad schreiben. Alle haben eine Heyday-Farm in diesen iPad-Klassen. Also das ist digitaler geworden. Aber ansonsten, die Klassengrößen sind teils immer noch dieselben. 25 bis sicher auch 30 in einigen Gebieten. Das ist in der Regel gleich geblieben. Auch die Unterrichtsform. Ich glaube, es ist immer noch sehr viel frontal und sehr wenig anderes.
Was erzählen die Schüler dir aus dem Unterricht?
Ja, dass sie viel Heyday gespielt haben teilweise, ja, dass sie auf Shoppingseiten waren. Ist ja auch klar, wenn ein iPad ist vor mir, ist der Weg zur Shoppingseite oder zur Heyday-Farm nicht weit.
Ja. Ja.
Was haben die Schüler dir berichtet vom Interesse der Lehrer ihnen gegenüber?
Interessanterweise, es gibt immer solche und solche Lehrer. Klar, es gibt super gute Lehrer, engagierte Lehrer, es gibt weniger motivierte Lehrer. Nur eine Beobachtung von mir war wirklich, dass seit den Corona-Zeiten es zugenommen hat, dass die Schüler sich Sachen selber beibringen müssen und sich dann gegenseitig in Präsentationen vorstellen müssen. Und das finde ich nicht gut, weil gerade in Mathe, das ist nicht einfach zu verstehen für 12 Klässler und sich dann selber anzueignen, anderen noch beizubringen, das ist...
Obwohl das auch einen großen Lerneffekt haben kann. Ich erinnere mich, das ist jetzt natürlich auch wieder eine Anekdote, die ich habe und das kann nicht verallgemeinert werden, aber ich hatte mal einen Klassenkameraden, dessen Eltern umgezogen sind in der 6., 7. Klasse nach Holland und auf die Schule, die er kam, das war die deutsche Schule in Den Haag, da musste er Latein lernen. Und ich glaube, das war in der siebten. Wir hatten schon gewählt, Latein, Französisch. Und er hatte Französisch gewählt, musste jetzt ein Jahr Latein nachholen. Dann habe ich immer Mittwochnachmittags habe ich dem Latein beigebracht. Und das war für mich auch im Nachhinein ein sehr guter Effekt, weil ich viele Sachen nochmal rekapituliert habe, die ich niemals mir wahrscheinlich nochmal angeguckt hätte. Und er hat dann einigermaßen, auf jeden Fall hat er sein Abitur gemacht, das weiß ich. Und dann muss also irgendwas dabei geholfen haben beim Latein lernen. Das ist natürlich wahrscheinlich etwas, ich weiß es nicht, weniger komplex als Mathematik oder Physik das oder sowas. Ne? Aber das hat geholfen. Also diese Notwendigkeit, weil die Eltern gesagt haben, was heißt hier Nachhilfe? Das machen wir nicht. Frag doch mal einen Kumpel. Und dann hat er mich gefragt. Und dann haben wir das so gemacht. Aber du sagst, und das kann ich auch nachvollziehen, dass Mathematik schwieriger ist, als zum Beispiel eine Sprache in den Grundlagen zu lernen.
Ja, und wenn Leute das in Präsentationen nach der Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit selber gegenseitig machen, dann ist irgendwas falsch, dann verfestigt sich auch den natürlich. Fehler. Also ich habe das oft so erlebt, dass Lehrer gesagt haben, morgens, ja Leute, heute fällt das aus in den ersten zwei Stunden. Also es gab auch keinen Online-Unterricht, es fällt aus. Lest jetzt mal Seite 70 bis 95 und dann beantwortet ihr bis übermorgen Frage 8F. Und dann denke ich mir, da muss ja irgendeiner auch erklären, weißt du, du kannst ja nicht nur lesen.
Absolut, bin ich dabei.
Und was glaubst du, wie groß ist die Bildungslücke, die Corona hinterlassen hat?
Ich glaube, die wurde ganz gut aufgeholt. Ich glaube, die Schüler waren da doch recht engagiert, auch das Ganze währenddessen zu erarbeiten und nachzuarbeiten. Mhm. Das würde ich sagen, das wurde gut. Also da bemerke ich keine strukturellen Nachteile, gar nicht.
Was müsste aus deiner Sicht verbessert werden, dass die Kinder in der Schule ja mehr Verständnis für die Materie entwickeln, mehr Interesse, zumindest auch in schwierigen Fächern wie Latein, Mathe und so bekommen?
Ganz, ganz viel Empathie vom Lehrer. Ne? Dass die Lehrer wirklich pädagogisch herangehen und jedem Schüler die das Gefühl geben, du bist hier ein Schüler von mir, ich schätze dich sehr wert als Mensch. Mhm. Ne? Und ich bin da, wenn du Probleme hast, Fragen hast, sprich mich an, dass einfach diese Schüler auch als Menschen wieder gesehen werden und nicht als, ja, ich habe jetzt keinen Bock auf Unterricht, kassiere meine Kohle und gehe nach Hause, sondern dass sie wirklich als Menschen wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist ein riesengroßes
Ding. Ich glaube auch, dass das ein großer und wichtiger Faktor ist, dass du den Leuten, das gilt natürlich auch, glaube ich, allgemein fürs Leben und fürs Berufsleben, dass du denen freundlich begegnest. Mhm. Und denen das Gefühl gibst, du bist hier willkommen.
Richtig.
Ja, und nicht, dass du dann irgendwie, du bist lästig oder sowas. Das ist ja, das lässt sich ja auch schnell ausdrücken. Auch sehr subtil, dass Leute nicht willkommen sind, weil sie stören.
Ja, und natürlich gibt es auch anstrengende Schüler,
da
gehe ich auch mit, ne? Aber es wollte ja auch einen Grund haben, warum die vielleicht im Unterricht stören oder warum die hebelig sind oder was auch immer. Es wird ja seine Gründe haben. Ne?
Ja, natürlich.
Die sind hyperbegabt.
Ich frage mich halt sowieso, wie Lehrer das aushalten mit 32, also du kannst vom Lehrer ja auch nicht Wunder erwarten, wenn du 32 Kinder in der Klasse hast, dich um jeden gleich zu kümmern. Jetzt nochmal zum Thema Helikopter Eltern zurück. Früher, so kenne ich das, gab es Nachhilfe. Also es war dann zum Beispiel mein Bruder oder es war ein Freund von meinem Bruder, der versucht hat, mir irgendwas in den Kopf zu klopfen. Einmal hatte unsere Mutter einen richtigen Lehrer, der war aber sehr teuer, den konnten wir uns gar nicht leisten und den fand ich auch doof bestellt für Mathe. Heute ist es öfter eine Begleitung, also dass man nicht sagt, so der Junge hat jetzt eine 5 geschrieben, deswegen kommt der Dennis und wird das ein paar Mal ausbügeln, sondern heute wirst du gebucht, sage ich mal, auf einen langen Zeitraum. Mhm. Hat sich das verändert und warum? Liegt das an den Helikoptereltern?
Wahrscheinlich, ja.
Aha.
Also ich glaube, wahrscheinlich ist es dann der Gedanke, ja, mein Kind muss jetzt sein 1er-Abitur machen. Mein Kind muss jetzt und ich werde jetzt alles dafür tun, dass das Kind das schafft. Und ich gebe dem Kind nicht die Chance, das alleine zu schaffen, sondern da kommt jetzt ein Lehrer, zwei Lehrer, drei Lehrer, wie auch immer. Und dann wird mein Kind das schaffen.
Das bedeutet, dass Helikoptereltern letzten Endes gar keine Misserfolge bei den Kindern zulassen wollen?
Ja.
Ich habe jetzt von außen so den Eindruck, dass das auch mit steigendem Alter der Eltern immer wichtiger wird, dass du ein Kind hast, das was darstellt. Wie siehst du das?
Absolut, gehe ich mit. Ja? Mhm. Genau, also ich meine, es gibt auch Fälle, da hat das Kind in Mathe eine 3.
Ja.
Und das sehen die als Katastrophe.
Ja?
Das gibt's auch.
Aha.
Es gibt Fälle, also es gibt Fälle, da sind, da hat das Kind keinen Witz, eine 1-. Und da sagen die Eltern, ja, aber da ist ja noch Luft nach oben.
Unglaublich.
Das ist kein Witz, das ist wirklich so.
Schrecklich, also weil ich immer denke, guck mal, da kommt das Kind nach Hause, 10 Aufgaben wurden gerechnet, 9 davon sind richtig. Wohin geht sofort unser Augenmerk auf den einen Fehler und nicht auf die 9 richtigen? Was sagst du denn zu solchen Eltern? Also wenn du in eine Familie gerufen wirst, die dir dann sagen, pass auf, unser Junge hat eine 2, wir wollen aber, dass der eine 1 hat. Gehst du dann eher, du bist ja sehr ausgebucht, wie ich weiß, gehst du dann eher dahin oder würdest du zu jemandem gehen, der sagt, oh, mein Sohn hat eine 6 geschrieben, bitte, 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 der braucht irgendwie eine 4?
Also grundsätzlich stelle ich sehr schnell fest, ob jemand gut in Mathe ist, was man nicht an der Klausurnote merkt.
Mhm.
Sondern, also eine, so? Tatsächlich, ja. Also,
dann bin
wenn
ich
jemand,
vielleicht doch sehr
gut. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, genau.
Wenn jemand gut in Mathe ist, aber eine Klausur nicht abliefert, heißt das nicht, dass er schlecht in Mathe ist, sondern dass es einfach nur, es sind 1000 Faktoren, Glückssache,
dass
Tagesform.
Dass der Lehrer schlecht ist.
Dass der Lehrer schlecht ist. Also, und dann sage ich den Eltern, dein Kind ist gut in Mathe, die Klausur, okay, da müssen wir jetzt gucken, wie es läuft. Das sind 1000 Faktoren, aber dein Kind ist gut in Mathe. Also das versuche ich denen zu sagen.
Aber das merkst du jetzt, woran, dass das Kind, also abgesehen von Tagesform etc., woran merkst du konkret, wenn du mit jemandem da sitzt, der oder die ist doch gar nicht so untalentiert?
Mathe ist ja die Wissenschaft der Struktur, eine Mustererkennung, ne? Nichts anderes. Und wenn ich dann merke, das Kind erkennt Muster wieder oder das Kind versteht den Zusammenhang oder Zusammenhänge, dann merke ich, okay, das Kind hat eine mathematische Begabung, ne? Man muss ja auch sagen, die Textaufgaben in der Schule sind ja, also für Mathe muss man ja quasi einen Deutschdoktortitel schon haben, ne? Dass man
genau, das meinte ich eben auch.
Weiß, was eine Änderungsrate ist, ne?
Ja, ja, richtig.
Ich kenne nur eine Änderungsschneiderei.
Oder zum Beispiel der Zinseszins, das weiß auch keiner.
Ich bin neulich ins Stolpern gekommen, als ich Verhältnisse von Äpfeln und Bananen in einer Schale benennen sollte. Ich so, ich gehe dann mal. Das kann ich nicht, kann ich nicht.
Nein, aber dann die Struktur. Bitte bring das noch zu Ende.
Trauma.
Das finde ich sehr interessant.
Genau, also wenn die Strukturen erkennen,
ja,
dann merke ich, okay, das Kind hat eine mathematische Begabung.
Strukturen, ne? Jeder Art.
Jeder Art, ne?
Ja, okay.
Genau. Eine binomische Formel ist ja eine Struktur.
Ja.
Nichts anderes.
Ja, okay.
Ne? Ist ja ein Rechteck, egal. Aber das erkenne ich dann schnell. Und in der Klausur, also es gibt ja ganz oft den Satz, der häufigste Satz, den ich höre, ist, ich habe Probleme bei Textaufgaben. Aber wenn die mir sagen, was ich machen muss, dann kann ich das auch. Und das war meine Beobachtung, ne?
Okay.
Wenn die sagen, berechne den Winkel der Geraden, kriegen die das hin.
Ja.
Aber wenn das heißt, keine Ahnung, ne? Die Population wird dargestellt durch diese Funktion, berechne, wann sie am stärksten ansteigt.
Okay, und dann ist das schon zu komplex, weil das aus dem...
Ich sag nicht zu komplex, eine Stufe komplexer,
ja, okay,
wegen des Deutsch.
Okay, ah, okay.
Man muss viel lesen.
Man muss viel lesen und man muss diese Vokabeln lernen, sage ich mal.
Okay.
Es sind Vokabeln, ja. Es ist eine Sprache sozusagen.
Also das sprachliche Probleme in Mathe, ja, das finde ich sehr interessant, dass du das sagst. Ich habe heute im Radio oder gestern im Radio auch gehört, dass das Lesen halt immer weniger wird und viel weniger Eltern ihren Kindern vorlesen und auch weniger zum Lesen anhalten. Und das ist natürlich auch wieder die Pest des Handys, ne? Alle glotzen nur noch auf ihre blöden Handys, TikTok und weiß ich nicht was, anstatt sich mal mit einem Klassiker hinzusetzen und den auch zu verstehen.
Ja, richtig.
Und das ist auch eine Beobachtung, die ich mache. Die Spanne der Leute ist in meiner Wahrnehmung kürzer geworden. Und deswegen muss ich die Inhalte auch sehr kurz und knackig prägnant rüberbringen, weil diese Leute das einfach sonst nicht aufnehmen oder sonstiges. Ne?
Das gilt aber auch für die Eltern, also mit der Spanne, denke ich mal. Ne?
Also, sollte die Schule vielleicht auch so kürzere Aufgaben, also so, ich sag mal jetzt, das ist, wollte ich jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber sozusagen, dass man so TikTok-mäßig irgendwelche Aufgaben stellt, weil einfach, was nützt es denn? Also die Spanne ist kürzer, das ist einfach so, dann eben Aufgaben kürzer und komplexer stellen.
Bestimmt eine Möglichkeit.
Oder in TikTok-Form.
Genau. Tanzt einer die Mathematikaufgabe vor.
Genau. Ja, vielleicht, warum nicht? Du hast vorhin gesagt, du hattest auch Leute, die dich bestellt haben, die gesagt haben, oh, unser Kind hat nur, in Anführungsstrichen, eine 1-. Wir wollen aber, dass es eine 1 hat. Mhm. Was ist schwieriger, jemanden von 1- auf 1 zu bringen oder von 6 auf 4?
Von 1- auf 1.
Ja, hätte ich mir gedacht.
Ja, natürlich,
ne?
Das sind ja ganz andere Faktoren. Da spielt ja wirklich noch, das kann ja auch an der Laune des Lehrers liegen, dass das gar nicht richtig falsch ist, was da steht. Und dann sagt er, ich gebe dem mal einen Dämpfer, 1-, dann ärgert er sich und die Eltern ärgern sich noch mehr. Wer weiß das schon, weil das sind ja nur wirklich Kleinigkeiten.
Wie gehen die Eltern damit um? Also du kommst 1- auf 1, also das ist dir tatsächlich passiert. Das
ist passiert.
Und was war denn dann die nächste Note, eine 6? Denn es wurde verprügelt.
Tatsächlich hat dieses
Kind
eine 1+ geschrieben.
Nein.
Was?
Und dieses Kind war dann so motiviert, die wollte dann wirklich den gesamten Abend mit mir Mathe lernen. Und dann hat die Mutter irgendwann gesagt so, aber jetzt musst du auch mal Abendessen. Ja, noch die eine Aufgabe.
Nein, ich berechne noch den Inhalt der Suppentasse.
Und Wahnsinn. Dann hat die eine 1+ geschafft.
Cool, nicht schlecht. Also das sind auch Sachen, die begeistern mich, weil ich das nie hinkriegen würde, das weiß ich.
Und du hast sie aber auf diesem Niveau gehalten.
Das Niveau hat sie dann gehalten.
Sie hat das dann gehalten. Wie oft warst du dann da?
Gar nicht so häufig. Also die war sehr, sehr schlau. Ich meine, die hat eine 1-.
Es gibt die ihm Nachhilfe.
Es gibt auch, ja genau.
Also ich war nicht so häufig da. Aber dann so 3 Stunden am Stück.
Aber dieses Gefühl kenne ich schon, ne? wenn man meint, es müsste noch ein Schüppchen draufgeworfen werden. Denn wenn ich in den Supermarkt gehe, heißt es auch, er ist ja nur Innenminister. Was meinst du, wie ich mich da fühle? Ich will mehr machen.
Ein Zitat aus einem Film, Christoph.
Und mehr Einfluss.
Ja, ja. Aber das finde ich toll, Dennis, dass du
auch
mit so verschiedenen Menschen zusammengearbeitet hast. Du hast uns ja nun auch wirklich sehr geholfen, hast meinen Sohn über einen langen Zeitraum begleitet. Der hat das auch gebraucht, weil er auch einfach zu viel Ablenkung hatte hier und da. Und du warst immer jemand, du bist da gewesen, hast gesagt, jetzt setzen wir uns hin, jetzt konzentrieren wir uns mal und dann rechnest du mir das bis nächste Woche. Und der hat auf jeden Fall sehr viel Respekt vor dir. Und ihr seid ja auch sowas wie Freunde.
Auf jeden Fall.
Welche Tipps würdest du heutzutage mit deinem Wissen Eltern und auch Schülern geben, um besser durch diese Zeit der Schule, die auch stressig sein kann, zu kommen?
Liebe Schüler, Mathe ist ein Muskel, der muss trainiert werden. Von einem Mal Hantel heben, kommen keine Muckis, das muss kontinuierlich sein. Liebe Eltern, lasst eure Kinder auch mal scheitern, ne? Und wenn ihr Probleme habt, holt euch einen Nachhilfelehrer.
Nehmt Dennis.
Ja. Finde ich gut.
Ja, lieber Dennis, wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja,
du hast
vielen
jetzt,
Dank.
Du hast ich jetzt einen Ausfall gehabt, weil du Christoph und mir Nachhilfe gegeben hast in
binomischen Formeln.
In Sachen
sehr
Nachhilfe.
Genau.
Schön,
sehr
dass
gerne.
Du da gewesen
Danke.
Bist. Weiterhin viel Erfolg und
Dankeschön.
Viele
ja. Danke
nette. Liebe Schüler nach meinem Sohn.
Genau.
Vielen Dank.
Viel Erfolg.
Dankeschön.
Lieber Dennis, Wöhlerchen auf dich.
Ah, ja, wir
alles
müssen natürlich
Gute,
immer noch anstoßen.
Auch
fällt
beruflich.
Mir gerade ein.
Dennis Eibel, Nachhilfe.
Cheers.
Sehr kompetent. Rufen Sie jetzt an.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.